Deutschlandfunk Interview.
Dort erreichen wir jetzt auch Constanze Stelzenmüller von der Brookings Institution, einer Forschungsstelle zu transatlantischen Beziehungen. Und sie sind langjährige US-Beobachterin und Expertin der Politik dort. Guten Abend, guten Morgen, Frau Stelzenmüller.
Ja, genau, guten Abend und bei Ihnen guten Morgen.
Kommt dieser Rückzug von Joe Biden aus Sicht der Demokraten gerade noch rechtzeitig?
Ich glaube, ja. Also ich erinnere mich noch sehr deutlich an diese allerersten Schreckminuten der Debatte am 27. Juni, wo deutlich wurde, wie sehr Biden gealtert war und wie wenig er dem republikanischen Herausforderer Trump entgegenzusetzen hatte. Und Sie können sich ja vorstellen, dass dann sozusagen die WhatsApp-Nachrichten anfangen einzulaufen. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass also erst einer wirklichen Verfassungskrise war nicht klar, ob der Präsident eigentlich wirklich noch geschäftsfähig ist. Und dann hatte er wieder ein paar starke Momente, aber eben auch Aussetzer. Und insgesamt legte sich dann, dass die gefühlte Angst der Demokraten so wie ein Mehltau über Washington. Also ja, diese 3 Wochen waren sehr lange 3 Wochen.
Wie muss man sich Washington jetzt an diesem Sonntag, der ja bei Ihnen gerade zu Ende geht, erst vorstellen? Ist das so eine Art, politisch salopp gesprochen, aufgeregter Hühnerhaufen? Oder wie würden Sie die Stimmung in der Hauptstadt wahrnehmen nach der Bekanntgabe von Joe Biden?
Also Frau Simon hat das ja schon beschrieben und die Zeitungen schreiben es auch schon, dass jetzt die Telefondrähte heiß brennen. Und sich die, also erstens sind heute, glaube ich, 50 Millionen Dollar alleine am heutigen Tag eingegangen in die Wahlkampfkasse der Demokraten. Gleichzeitig wird jetzt im demokratischen Lager telefoniert, wer schlägt sich auf die Seite von Kamala Harris, wer will einen sogenannten offenen Konvent, also eine demokratische Nominierungskonvention, bei der also offen darüber abgestimmt wird, wer der Kandidat werden soll. Frau Simon hat ja schon gesagt, es hat sich bisher noch keiner gemeldet. Es hat aber eben ganz wichtige Figuren wie Nancy Pelosi, Chuck Schumer und Hakeem Jeffries, die Mehrheits- und Minderheitsführer im Senat und Repräsentantenhausrepräsentative, noch nicht geäußert. Also da wird sicherlich noch verhandelt. Aber es ist schon bemerkenswert, wie viele sich bereits hinter Kamala Harris geworfen haben und wie sehr sie selber schon aktiv geworden ist. Also ja. Ich denke, das wird die ganze kommende Woche so weitergehen.
Dass aber gerade diese hochprominenten und einflussreichen Stimmen wie Barack Obama oder Nancy Pelosi sich jetzt noch nicht geäußert haben, ist das auch ein Spiegel dessen, wie Kamala Harris auch in den eigenen Reihen in den letzten Jahren wahrgenommen wurde, nämlich dass sie ja hoch umstritten war über ihre Leistungen als Vizepräsidentin?
Ja, mit Sicherheit. Sie hat damals einen schwachen Präsidentschaftswahlkampf gemacht, hat sich dann sehr schnell in das Biden-Lager begeben, war auch als Vizepräsidentin anerkanntermaßen schwach, hat natürlich wirklich schwierige Aufgaben vom Präsidenten übertragen bekommen, insbesondere die Sicherheitslage an der mexikanischen Grenze, wo sie sich ganz lange nicht hat blicken lassen. Da hatte man schon das Gefühl einer gewissen Paralyse bei ihr. Dann hat sie aber, sie ist in den letzten Monaten dann plötzlich der Form aufgelaufen. Und zwar vor allen Dingen nach dem Supreme Court-Urteil Dobbs, mit dem sozusagen das berühmte Roe v. Wade-Urteil, das weitgehende Abtreibungsrechte oder ein weitgehendes Abtreibungsrecht für Frauen ermöglichte und dass das aufhob. Da ist sie plötzlich zu einer sehr aktiven und sehr wirkungsvollen Wahlkämpferin geworden. Und damit ist ihre öffentliche Bekanntheit und ihre Statur gestiegen. Sie war auch sehr gut darin, Trumps diverse Gerichtsverfahren und seine Vergehen und immer wieder aufzuspießen. Da hat sie sich plötzlich als sehr effektive Wahlkämpferin erwiesen. Und ich glaube, man wird jetzt allein angesichts der Geschwindigkeit, mit der sie jetzt in Aktion getreten ist, würde ich sagen, sie hat sich offensichtlich schon eine ganze Weile lang auf diese Möglichkeit vorbereitet, innerlich.
Hätte sie, Kamala Harris, hätte sie das Zeug, die Kompetenz, Donald Trump zu schlagen am 5. November?
Naja, also auch das hat Frau Simon vorhin ja schon angesprochen, aber es lohnt sich, das nochmal zu betonen. Trump hat erkennbar ein Problem mit starken Frauen. Wir erinnern uns an seine Debatten mit Hillary Clinton. Wir erinnern uns an sein schwieriges Verhältnis zur deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das dürfte noch sehr interessant werden. Dann der offensichtliche Altersunterschied. Er ist 78, sie ist 59. Da wird jetzt sozusagen der Spieß umgedreht von Biden zu Trump. Dann hat sie einen jamaikanischen Vater und eine indische Mutter. Beides waren Bildungsmigranten, also hochqualifizierte Akademiker beide, die in Amerika studiert haben. Das heißt, für jemanden, der die ganze Zeit sagt, dass Migranten das Land zerstören, ist sie das wandelnde Gegenbeispiel. Zumal sie also an der schwarzen Elite-Universität Howard und an der University of California auch eine Elite-Uni studiert hat. Und last but not least, sie ist eine Liberale aus Kalifornien. Auch das wird für ihn wirklich sehr schwierig werden. Die Demokraten werden natürlich, falls sie jetzt die Kandidatin wird, was überhaupt auch nicht gesetzt ist, das muss man wirklich betonen, werden dann natürlich ein Gegengewicht suchen in einem Vizepräsidentenkandidaten, der mutmaßlich weiß, männlich ist, jemand, der schon mal regiert hat, also oder jetzt noch regiert, ein Gouverneur. Und der vielleicht etwas zentristischer ist politisch.
Und der dann auch als Konkurrenz oder als Wettbewerber gegen den Vizepräsidentschaftskandidaten der Republikaner, also J.D. Vance, antreten könnte. Der ist ja die Trumpfkarte sozusagen von Donald Trump und noch einmal wieder 20 Jahre jünger als Kamala Harris.
Ja, der ist 39 Jahre alt, genau. Also ich habe jetzt Vance ein, zweimal erlebt bei Reden und habe mir das sehr genau angeschaut. Letzte Woche während der NATO-Tagung, also vorletzte Woche, während des NATO-Gipfels haben hier die sogenannten Nationalkonservativen getagt, 3 Tage lang. Und ich habe mir das jeden Tag teilweise gegeben. Keine unbedingte Freude ist. Das ist eine der Vorfeldorganisationen der amerikanischen neuen Rechten. Und da war er der Abschlussredner. Da fand ich seine Rede nicht sonderlich stark, ehrlich gesagt. Sie wirkte eher improvisiert. Da hat er auch den wirklich absurden Gesatz gesagt, dass die frisch gewählte Labour-Regierung in London eine Islamistenregierung sei. Also das war kein Ausweis für Seriosität und Ernsthaftigkeit.
Kommen wir noch einmal zurück auf Kamala Harris, Frau Stelzenmüller. Entscheidend werden ja die Swing States und damit die Wechselwählerinnen und Wähler in den USA sein bei der Wahl. Kann Harris diese Wählergruppe ansprechen?
Also nochmal, ich glaube, man wird sie mit einem schlagkräftigen Team umgeben, wenn sie die Kandidatin wird. Und da wird dann die Figur des ihres Stellvertreters wichtig sein, als jemand, der den Ausgleich darstellt für ihre progressive Ausrichtung. Aber nochmal, ich glaube, wenn man hier länger gelebt hat, so wie ich jetzt, hat man schon seit einer ganzen Weile das Gefühl gehabt, dass diese ganze politische Landschaft eigentlich vor einem großen Generationenwandel steht. Mich hat das immer erinnert an die Lage in Deutschland Ende der 90er Jahre, als ein zunehmend einsamer Helmut Kohl erkennbar die CDU wie Blei beschwerte, nach dem Parteifinanzierungsskandal. Und dann im Dezember 1999 Angela Merkel nach vielen Monaten, gefühlt Jahren, des bleiernen Schweigens, die einzige war, die den Mut hatte zu sagen, es ist vorbei. Und natürlich ist die Lage von Biden und Kohl überhaupt nicht vergleichbar. Aber man hatte damals in Deutschland das Gefühl einer alternden Politikergeneration, die sich unbedingt an die Bühne klammerte und nicht abtreten wollte. Und das Gefühl konnte man hier auch haben. Und mit J.D. Vance und mit wenn es denn Kamala Harris wird, betritt eine neue Generation die Bühne, die auch in der Außen- und Sicherheitspolitik andere Prägungen hat. Und das wird jetzt für Beobachter hier, für das Land und natürlich auch für die Partner Amerikas alles noch sehr, sehr spannend. Da ist vieles noch ganz weit offen in den nächsten 3,5 Monaten bis zur Wahl.
Konstanze Stelzenmüller von der Brookings Institution in Washington, einer Denkfabrik dort, Publizistin und langjährige Beobachterin der US-Politik und der transatlantischen Beziehungen. Ich danke Ihnen für dieses Interview bei Ihnen zu später Stunde.
Ja, sehr gern geschehen. Alles Gute nach Deutschland und nach Köln.